der Charismatik, solche, die zum Teil noch gar nicht so gefestigt sind in der Bibel, im Glauben, die viel leichter offen sind für Neues. Ja? Eine neue Lehre, ein neuer Ansatz, das ist für manche schon automatisch fast gut. Und da ist es wichtig, dass wir lernen zu unterscheiden. Dass wir lernen, von der Bibel her zu prüfen, was an uns herangetragen wird. Wir leben in Zeiten, wo wir das ganz dringend brauchen. Und das möchte ich vielleicht am Anfang auch noch einmal in Erinnerung rufen, was der Herr Jesus uns in seiner Liebe warnend gesagt hat im Matthäusevangelium im 24. Kapitel, wo die Jünger ihn fragen, was ist denn das Zeichen der Endzeit, wenn du bald wiederkommst? Woran sollen wir das erkennen? Und da sagt der Herr etwas, das die Jünger so sicher nicht erwartet haben. Und das aber auch für uns wichtig ist. Matthäus 24, Abvers 3. Sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Wir leben in der Endzeit. Ich denke, das ist uns allen bewusst. Endzeit bedeutet, wir leben in der Phase der Zeit der Gemeinde, wo die Wiederkunft des Herrn Jesus immer näher rückt. Auf der einen Seite erwarten wir den wiederkommenden Herrn, der die Gemeinde zu sich entrückt. Das ist eigentlich das Ereignis, auf das die Gläubigen zuallererst ausgerichtet sein sollten, dass der Herr Jesus seine Gemeinde zu sich holt, bevor dann der Antichrist auftritt, die große Drangsal beginnt, diese ganzen endzeitlichen Dinge vollends ablaufen, so wie das prophetische Wort es sagt. Wir wissen, dass wir in der Endzeit sind. Woher wissen wir das? Nun, wenn wir die Bibel studieren, dann ist ein ganz entscheidendes Signal, das der Herr selber uns genannt hat, dass Israel wieder zurückgekommen ist in das Land der Verheißung. Das ist ja das größte Wunder der Weltgeschichte. Eine Offenbarung Gottes auch in der Weltgeschichte. Ja, wenn wir uns fragen, wo sind heute die Hunnen oder die Kelten, dann werden wir feststellen, in der Geschichte gab es das überhaupt noch nie, dass ein Volk besiegt, zerstreut aus seiner Heimat vertrieben war und 2000 Jahre später genau dorthin wieder zurückkehrt. Als Volk. Gibt es nicht, gab es nicht. Ja? Alle die Völker, die besiegt und zerstreut waren, sind verschmolzen, aufgegangen in dem großen Melting Pot, dem großen Schmelztiegel der Heidenvölker. Aber das jüdische Volk ist bewahrt worden, so wie es Gott auch verheißen hat, und es ist zurückgekehrt in das Land der Väter. Und da wissen wir, wenn der Feigenbaum ausschlägt, dann wissen wir, dass die Zeit des Endes nahegekommen ist. Und Endzeit bedeutet, Gott hat dieser Welt und diesem bösen Weltlauf ein Ziel gesetzt, ein Endpunkt. Und dieser Endpunkt, das ist eigentlich eine Person, das ist unser Herr Jesus. Das Ziel der Weltgeschichte ist, dass der Herr Jesus vom Himmel her kommt in Macht und Herrlichkeit und seine Königsherrschaft aufrichtet auf Erden. Und das ist eigentlich die Hoffnung der Gläubigen, Friede und Gerechtigkeit, das, was die Menschen ersehnen, werden niemals Menschen machen können. Wir haben gestern schon von dem Bankrott des Marxismus gesprochen, der das versprochen hatte. Sondern Friede und Gerechtigkeit bringt nur der Herr Jesus. Und das wird er nur bringen, indem er blutiges Gericht übt über eine gottlose und gesetzlose Welt, die immer chaotischer und immer böser wird. Das ist die Botschaft der Bibel. Und deswegen, wir warten auf den wiederkommenden Herrn. Der wiederkommende Herr ist der Endpunkt dieser bösen Weltzeit. Und dann kommt die Wende, dann kommt dieses Reich des Christus, das tausendjährige Friedensreich des Messias, wo die Welt wirklich anders werden wird. Und das ist genau der Punkt, in dieser Zeit vorher sind wir hineingestellt und in diese Zeit ist gekennzeichnet von Verführung. Wir lesen einmal die Antwort des Herrn in Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Vers 11 und 12, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Nun, ich will das mal einfach als einen Rahmen nehmen. Auch viele andere Weissagungen finden wir, die in diese Richtung gehen, dass in der Endzeit, in der Gemeinde, religiöse Irreführung im Namen Jesu Christi immer stärker in den Vordergrund rückt und immer mehr auch die Gläubigen bedrängt und herausfordert und anficht. Diese Verführung ist vorhergesagt. Es ist eine Verführung im Namen Jesu Christi. Früher habe ich eigentlich gedacht als junger Christ, Verführer, das sind Zeugen Jehovas oder irgendwelche christliche Wissenschaft, so offensichtliche Sekten, die ganz weit weg sind. Und schon die Charismatik hat mir damals gezeigt, nein, die Verführung ist mitten unter uns. Die Verführung tarnt sich so, der Herr Jesus sagt es von den falschen Propheten in Matthäus 7, sie treten in Schafskleidern auf, aber inwendig sind sie reißende Wölfe. Das heißt, die machen den Eindruck, sie sind wiedergeborene, bibeltreue Christen, die dem Herrn in Hingabe dienen, die besonders eifrig, besonders vollmächtig sind, besonders redegewandt auch. Aber der Herr sagt, Vorsicht, es sind Wölfe, es sind Diener des Teufels, es sind Verführer, die Schaden anrichten wollen, die Herde kaputt machen. Und der Herr sagt, siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Matthäus 24, 25. Ja. Er warnt uns in Liebe, dass wir wachsam sind, dass wir erkennen, die Zeichen der Zeit und das Hauptkennzeichen der Bibel für die Endzeit ist Verführung. Nicht Verfolgung, nicht Kriege, das gibt es natürlich auch, Hungersnöte, Erdbeben, sondern Verführung, religiöse Irreführung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wachsam sind, dass wir die Lehren prüfen, die uns verkündigt werden, dass wir diese neuen Strömungen ganz nüchtern von der Bibel her uns ansehen, die immer wieder aufkommen, wo es heißt, jetzt haben wir einen neuen Ansatz, jetzt haben wir ein neues Rezept für Wachstum, jetzt haben wir einen neuen Weg, der alte Weg ist veraltet. Wisst ihr, wenn ihr die Bibel mal gründlich studiert habt, dann müssten wir da ganz wach werden und ganz vorsichtig. Das Erstaunliche ist ja, der biblische Weg für die Gemeinde ist seit 2000 Jahren derselbe. Die Botschaft vom Kreuz, das wahre Evangelium, die Lehre von der Gemeinde, der Weg der Gemeinde, er ist eigentlich genau der gleiche seit 2000 Jahren. Und er wird sich auch nicht ändern im 21. Jahrhundert. Und wenn jemand behauptet, ich habe einen ganz neuen Weg und eine ganz neue Lehre und ein neues Evangelium, dann müssten bei uns eigentlich alle Alarmglocken schrillen. Moment, das kann nicht richtig sein. Aber wie gesagt, wir sind ja darauf programmiert, das Neue ist immer das Bessere, oder? Wir brauchen Fortschritt. Wir brauchen jede 10 Jahre eine neue Theorie und jede 10 Jahre ein neues Rezept und ein neues Konzept, oder? Sonst stimmt doch was nicht bei uns. Wir müssen doch innovativ sein, ne? Wir müssen Neuerungen bringen. Und seltsamerweise, die Bibel sagt, der Weg der Gemeinde ist im 21. Jahrhundert nicht anders als im 1. Jahrhundert. Er ist festgelegt in den Schriften der Apostel, in den Briefen des Apostels Paulus. Da steht das Evangelium, das wir verkündigen sollen. Da steht die Lehre, die wir bringen sollen. Da steht der Weg, wie die Gemeinde sich versammeln soll. Und abgesehen von solchen Dingen wie Mikrofon und solchen technischen Klimbim, auf den wir gut verzichten können, ist eigentlich alles noch dasselbe, wenn wir wirklich biblische Gemeinde sind. Ja? Da kommen Kinder Gottes zusammen. Sie beten den Herrn an, das Wort Gottes wird verkündigt, man bricht das Brot, die neu zugekommenen werden getauft und unterwiesen. Das steht alles schon in der Bibel. Wir brauchen keine Neuerungen, nicht alle 10 Jahre ein neues Rezept und Konzept. Das sind alles weltliche und menschliche Erfindungen. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Es kommt auf uns zu. Und deswegen wollen wir heute Morgen über eine sehr populäre Lehre sprechen, die heute bei den Evangelikalen immer mehr Verbreitung findet. Wir sind berufen, die Welt zu verändern. Habt ihr das schon mal gehört? Die Gemeinde muss relevant sein für die Gesellschaft. Die Gemeinde muss die Welt umarmen. Professor Johannes Reimer hat ein Buch geschrieben, Die Welt umarmen. Die Gemeinde muss neue Wege gehen, weil die Welt den alten Weg nicht mehr annimmt. Das alte Evangelium, die alte Evangeliumsverkündigung hat ausgedient, die können wir nicht mehr brauchen. Die Leute wollen ja eh nicht drauf hören, also müssen wir eine neue Botschaft bringen und neue Wege gehen. Das hört man immer wieder. Nun, wie gesagt, für jüngere Christen klingt es vielleicht erstmal ziemlich einleuchtend. Na klar, wir brauchen doch immer was Neues. Und wenn das Alte nicht funktioniert, dann schmeißen wir es einfach weg und probieren was Neues aus. Ja, so macht man es ja mit den Handys. Ne? Die funktionieren zwar immer noch, aber man muss trotzdem immer was Neues haben. Aber ist es in der Bibel auch so? Ist es mit dem Evangelium auch so? Ist es mit dem Weg der Gemeinde so? Da müssen wir uns schon fragen. Wie gesagt, es gibt eine neue Richtung, die sagt, wir haben den sozialpolitischen Auftrag vernachlässigt. Es gibt 2000 Bibelstellen in der Bibel, die sprechen von sozialer Gerechtigkeit, von Solidarität mit den Armen. Die Gemeinde hat versagt. Wir müssen eine neue Botschaft predigen, die Botschaft von der sozialen Veränderung. Die Gemeinde muss die Welt verbessern. Die Welt muss immer christlicher werden. Wir müssen in die Welt hineingehen, die Welt wie ein Sauerteig durchdringen mit christlichem Gedankengut. Solche Dinge. Weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt. Es ist eigentlich sehr weit verbreitet. Nun, und dann können wir sagen, naja, das klingt doch einleuchtend, ja, wenn man sich mit der weltlichen Literatur, mit den weltlichen Medien beschäftigt, da muss ja auch immer alles neu werden und man muss auch immer gesellschaftsrelevant sein. Also warum nicht wir Christen? Wir müssen also lernen, biblisch zu denken und die Dinge wirklich vom Wort Gottes her zu prüfen. Ist es denn wirklich so? Forschen wir mal in der Schrift, ob es sich so verhält. Was sagt die Bibel über das Evangelium? Was sagt die Bibel über die Welt? Das neue Evangelium, das da verkündigt wird, lautet: Es genügt nicht, wenn wir den Menschen die Botschaft von der ewigen Errettung verkündigen. Es ist eigentlich viel wichtiger, dass wir ihnen verkündigen, dass Jesus sie von Armut und Ungerechtigkeit schon hier in diesem Leben erlösen will. Ist die Frage, stimmt es? War das der Weg, war das das Ziel des Herrn Jesus, als er auf die Erde kam, dass er die Menschen von Armut und Ungerechtigkeit, von Bedrückung und Repression, Benachteiligung, Ausgrenzung in der Gesellschaft erlösen wollte? Nun, wir können da manche Dinge lesen. Ich möchte nur erinnern an einen ganz wichtigen Vers. In Matthäus 16 steht es. Da heißt es ja, ich lese es vielleicht mal, haben wir gestern auch schon uns drauf besonnen, ab Vers 24 in Matthäus 16, da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Ich möchte das einfach mal kurz darstellen. Die biblische Lehre zeigt eigentlich ganz deutlich, dass diese Welt in dem Bösen ist. Und das bestreiten die Verfechter des modernen sozialen Evangeliums, so nennt man das auch, das Evangelium von der sozialen Veränderung, Verbesserung. Sie sagen, diese Welt ist nicht böse, sondern diese Welt ist eigentlich schon mit Gott versöhnt und da ist Gott schon am Wirken mitten in der Welt, um Gutes, Gerechtes und Sozialverträgliches zu wirken und wir müssen da mithelfen. Nun, dass die Welt im Bösen ist, das lesen wir ja in der Schrift, und zwar in 1. Johannes 5. Da wird es ganz deutlich gesagt, Johannes 5, Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Die Bibel lehrt, dass diese Welt unverbesserlich böse ist. Sie ist unter der Macht des Satans. Sie wird gebildet von rebellischen, sündigen, gesetzlosen Menschen. Und der Herr Jesus selber sagt, die Welt hasst mich und die Welt hasst auch euch. Die Welt hat mich verworfen und die Welt wird auch euch verwerfen. Und wir kennen diese Worte, gestern sind sie auch ausgesprochen worden in Johannes 17, wo der Herr ganz klar sagt, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Ihr seid aus der Welt herausgerettet. Die Gemeinde hat mit der Welt nichts zu tun. Sie ist abgesondert von der Welt. Sie ist geheiligt für Christus. Ja, sie ist eine Fremdlingsschar. Vielleicht können wir das auch noch mal im ersten Petrusbrief uns vor Augen führen, was da auch geschrieben steht über unser Verhältnis auch zu dieser Welt. Das fängt schon an damit, dass der erste Petrusbrief im ersten Kapitel geschrieben ist an die Fremdlinge in der Zerstreuung, Vers 1 und 2, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Wir sind also Fremdlinge in dieser Welt und das ist eigentlich ein Grundthema auch des ersten Petrusbriefes. 1. Petrus 2, Vers 11, da lesen wir, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Wir sind also Fremdlinge und Gäste. Und das ist eigentlich der Ausdruck, den man heute mit Asylanten bezeichnen würde, nämlich einer, der zwar vorübergehend seinen Wohnort hat, als eine Aufenthaltsgenehmigung, aber kein Bürgerrecht, keinen Besitz in dem Land hat. So sind wir. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, sagt uns der Apostel Paulus ganz klar in Philipper 3. Wir haben hier auf der Erde kein Erbteil und auch keinen Auftrag, außer das Evangelium von der ewigen Errettung zu verkündigen. Also da wird etwas ganz grundlegend durcheinander gebracht. Die modernen Lehrer sagen, die Gemeinde hat eigentlich nur den Auftrag, die Welt zu erobern, zu verändern, im christlichen Sinn zu verbessern und für die Welt da zu sein. Die biblische Lehre sagt, die Gemeinde hat nur den Auftrag, für Christus da zu sein. Das ist ein knallharter Unterschied. Das ist eigentlich genau das Gegenteil. Die Gemeinde hat den Auftrag, heilig zu leben in der Welt für Christus und ein Zeugnis zu sein, dass Menschen herausgerettet werden aus der Welt. Und die modernen Lehren sagen, die Gemeinde muss sich in der Welt engagieren, damit die Welt gerettet wird. Merkt ihr den Unterschied? Werden jetzt Einzelne herausgerettet in der jetzigen Weltzeit? Oder wird die Welt gerettet? Dass alles immer christlicher wird. Dass alles immer besser wird. Dass Gott immer mehr Segen bringt und die Gesellschaft allmählich immer mehr nach den Prinzipien des Reiches Gottes gestaltet wird. Was meint ihr? Was lehrt denn die Bibel? Wisst ihr, ihr könnt es leider jetzt nicht so richtig studieren, aber die Bibel zeigt an verschiedenen Stellen ganz klar, erstens mal, die Welt ist in dem Bösen und sie bleibt auch unter der Macht des Bösen. Zweitens, die Welt ist gesetzlos und widergöttlich und sie wird in dieser Gesetzlosigkeit zunehmen. Wir haben gestern gehört von dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das immer mehr diese Welt durchdringt, bis der Gesetzlose kommt, der Antichrist, den die Leute jubelnd als Retter und Herrn begrüßen werden, als Erlöser anstelle von Christus. Ja. Wir sehen diese Dinge, ich möchte das vielleicht noch mal kurz erwähnen, auch in Lukas 17, diese prophetische Aussage über die Entwicklung der Welt oder der Heidenvölker, das ist ja eigentlich identisch, kurz vor der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Da lesen wir Lukas 17, ab Vers 26, Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Also das spricht nicht davon, dass die Welt immer christlicher und immer besser wird. Wir wissen ja, was das Urteil Gottes über die Welt war in den Tagen Noahs. Und genauso ist das Urteil Gottes über die Welt auch in den heutigen Tagen. Wir lesen in 1. Mose 6 die Tage Noahs. Vers 11, aber die Erde war verderbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Diesen Zeiten gehen wir wieder entgegen, das sagt der Herr Jesus. Und er weiß es. Die Welt wird immer böser werden, immer gesetzloser, immer hurerischer, immer okkulter, immer dämonischer. Und die Welt wird auch immer mehr Sodom und Gomorra gleichen. Und das ist doch für uns erschreckend und muss uns aufwecken, dass genau die Sünden Sodoms heute auf den Plakaten beworben werden und als soziale Tugenden gepriesen werden. Offiziell. Das ist genau die Zeit, von der der Herr hier spricht. Und was folgt darauf? Nicht eine christliche Welt, wo der Segen Gottes vom Himmel sich ergießt, sondern das Gericht Gottes, das Zorngericht Gottes am Tag des Herrn. Die Menschen glauben das nicht, weil Gott lange zuwartet, weil Gott Geduld hat mit dieser Welt. Aber diese Welt steht unter dem Todesurteil Gottes, unter dem Zorn Gottes, unter dem Gericht. Das ist etwas, das müssen wir auch heute den Menschen verkündigen. Wir dürfen nicht die Botschaft von dem Gericht verschweigen, wie es heute so oft getan wird. Ja? Da kommt ein ganz falsches Christentum dabei raus. Ja? Gnade ohne Gericht ist keine Gnade. Wenn ich nicht glaube, dass ich ein verlorener Sünder bin, der unter dem Zorngericht Gottes steht und verurteilt ist, was soll mir dann die Gnade? Die Gnade ist nur für den wertvoll, der weiß, dass er eigentlich verloren ist. Und das enthält man leider den Menschen heute vor. Man predigt ihnen oftmals ein verwässertes, unklares, humanistisch verschwommenes Evangelium. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass es keine klaren Bekehrungen gibt. Aber wenn wir die Bibel studieren, dann finden wir ganz klar, diese Welt wird nicht besser, nicht christlicher. Auch die Christen können sie nicht verändern und verbessern, sondern diese Welt wird mit einer unheimlichen Gesetzmäßigkeit immer mehr dem Bösen sich zuwenden, bis Gott vom Himmel her eingreift mit Zorngericht. Und das wollen wir vielleicht doch auch noch mal lesen aus dem 2. Petrus 3, weil das ist genau die Situation, in der wir heute uns befinden. 2. Petrus 3, Vers 3. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Und genau solche Lehren haben wir heute mitten in den evangelikalen und bibeltreuen Kreisen. Leute, die sagen, es wird gar kein Zorngericht über die Welt kommen. Die Welt hat eine wunderbare Hoffnung. Die Welt wird durch den Sauerteig des Christlichen immer christlicher werden und schließlich nimmt Christus eine verchristlichte Welt aus der Hand der Gemeinde entgegen. Die Kirche hat den Auftrag, die Welt zu verbessern und zu verändern und sie kann das auch, sodass die Welt immer mehr zum Reich Gottes wird, dass das Reich Gottes in der Welt ausgebreitet wird, bis schließlich Gott voller Freude eine gerechte und christliche Gesellschaft begrüßen kann. Übertreibt es mal ein bisschen, aber im Prinzip wird es so gelehrt. Und das ist die Frage, Ja, stimmt es denn? Ist es wirklich so, dass Christus gar nicht wiederkommt in Macht und Herrlichkeit und Gericht übt? 2. Thessalonicher 1 steht es ja. Ist es alles veraltet? Oder ist es eine Verführungslehre, dass die Gemeinde die Welt verändern soll? Lesen wir mal weiter, was der Apostel Petrus uns dazu zu sagen hat. Vers 5, dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollte nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Also hier lehrt der Apostel Petrus ganz klar, am Ende der Zeit werden Spötter kommen, Verführer, die eigenmächtig leben und die sagen, es gibt gar kein Gericht. Die Welt wird immer so weitergehen, wird sich evolutionär immer besser entwickeln. Wir brauchen keinen Richter, der da vom Himmel kommt. Wir brauchen keinen Christus vom Himmel, sondern die Christen schaffen das auf der Erde schon alleine. Ich sage das mal so ein bisschen zugespitzt. Ja. Und da sagt der Apostel Petrus, Moment mal, das sind Verführer. Sie haben einen Schein von Recht, weil Gott so lange mit dem verheißenen Gericht zuwartet. Und das stimmt ja. Ja, wenn wir uns anschauen, was die Menschen sich heute alles leisten, nicht nur diesen systematischen Mord im Mutterleib, die Abtreibung, sondern sie versuchen schon, Menschen mit Tieren zu klonen. Das sind so Dinge, die lassen mir immer einen kalten Schauer den Rücken runterlaufen. Ja? Wenn es da heißt, ja, man versucht, Menschen mit Tieren zu klonen, die Gene zu mischen, damit man bessere Arbeitskräfte bekommt oder irgendwelche Leute mit übernatürlichen Kräften, mit den Kräften eines Ochsen und dem Gehirn eines Menschen, damit man da irgendwo mit einer Kunstrasse bessere Leistungen vollbringen kann. Wisst ihr, wenn der Mensch so in die Schöpfungsautorität Gottes eingreift, da ist das Feuer vom Himmel nicht mehr weit. Das kann man nur ganz klar bezeugen. Ja? Die Leute glauben das nicht, weil alles geht doch noch gut. Ja? Vielleicht wundert sich mancher mal über den einen oder anderen Tsunami und irgendwelche Stürme und dass alles irgendwie immer schlimmer wird. Aber ja, da tun sich die Leute schon meistens wieder beruhigen. Ja? Aber für uns Christen muss klar sein, das Zorngericht Gottes wartet und es wartet nicht mehr lange. Wenn die Menschen so freveln, wenn die Menschen sich offen gegen Gott auflehnen und in die Schöpfung Gottes frevelhaft eingreifen, ja, und das gilt auch mit Genmanipulationen an Menschen, mit diesen ganzen Dingen, dass man Behinderte im Mutterleib schon abtötet, weil man diagnostiziert hat, dass sie behindert sind. Das ist Frevel. Ja? Das hätten früher sich die Leute nie erlaubt aus Gottesfurcht und heute gibt es keine Gottesfurcht mehr. Und dann meint man, es wird alles schon gut gehen und immer besser werden. Das ist eine Lüge. Das ist Betrug. Gottes Zorngericht kommt und es kommt bald. Es wird nicht sehr lange auf sich warten lassen. Natürlich wissen wir nicht, was das bald bedeutet. Das kann 2 Jahre bedeuten, 20 Jahre, aber bestimmt nicht mehr 200 Jahre. Ja? Dafür sind wir in der Endzeit zu weit fortgeschritten. Und deswegen dürfen wir uns nicht meinen, Gott wird die Welt schon irgendwie versöhnt, immer mehr verbessern, sondern er wird ein Ende machen mit dieser Welt, mit all den Rebellen und Gottlosen. Und dieses Ende wird im Feuer geschehen, so wie es früher im Wasser war. Ja? Also Das sagt der Herr ganz klar. Und er selber, der Herr Jesus, der herrliche Erlöser, der sanftmütige Heiland, er wird der Richter sein. Und wer will dann dem Zorngericht entrinnen, wenn das Lamm Gottes der Richter ist? Wir heute haben wir die Möglichkeit, dem Zorngericht noch zu entrinnen, indem wir uns dem Herrn Jesus völlig anvertrauen und übergeben. Aber dann wird es keine Gnade mehr geben, sondern wird der gerechte Richter ein gerechtes Gericht üben. Und das ist ja das Buch der Offenbarung. Ja? Das können wir nicht einfach streichen. Und diese modernen Irrlehrer, diese Verführungslehrer, sie versuchen eine völlig andere Botschaft zu verbreiten. Das beginnt damit, dass sie sagen, die Zukunft wird anders laufen. Es gibt kein Gericht. Gott hat die Welt schon mit sich versöhnt. Und das müssen wir uns merken. Die soziale Evangelium, diese ganzen modernen Lehren, beruhen im Grund auf einer nicht ausgesprochenen Allversöhnungsirrlehre. Ja? Es wird behauptet, Gott habe schon die ganze Welt mit sich versöhnt und Gott würde praktisch diese Welt nicht mehr richten, sondern er würde in dieser Welt Neues wirken. Und das wird dann im Grund so gesagt, überall dort, wo Solidarität und Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit geübt wird, da ist eigentlich schon das Reich Gottes am Wirken. Das Reich Gottes ist nicht etwas Zukünftiges, sondern es fängt schon hier und jetzt an. Und das ist eine Lüge, ihr Lieben. Das stimmt nicht. In der jetzigen Weltzeit hat Christus sein Reich noch nicht aufgerichtet, sonst sähe die Welt garantiert anders aus. Ja, das ist im Grund Gotteslästerung, wenn man sagt, das Reich Gottes ist schon hier und jetzt am Wirken. Denn dann dürften die Dinge nicht so böse und ungerecht sein, wie sie sind. Sondern die Tatsache ist, in der jetzigen Weltzeit besteht das Reich Gottes eigentlich nur aus denen, die sich freiwillig dem Messias unterworfen haben und seine Herrschaft anerkennen. Das sind die Gläubigen. Die Gemeinde, dort ist das Reich Gottes, aber nicht in der Welt. Die Welt hat die Herrschaft Gottes verworfen. Und verwirft sie immer dreister und immer massiver. Und die Welt geht dem Gericht entgegen. Also die falschen Lehren beginnen mit einer falschen Allversöhnung, dass sie sagen, die Welt ist gar nicht mehr gottfeindlich, sie ist nicht im Bösen, sondern die Welt ist neutral oder sogar schon gut. Und deswegen kann die Gemeinde in der Welt auch sich engagieren und sich da einbringen und diese Elemente des Gottesreiches, soziale Gerechtigkeit, immer mehr fördern. Und das ist eigentlich die Aufgabe der Gemeinde. Und da wird das Evangelium der ewigen Errettung heruntergespielt und in der Praxis immer mehr ersetzt durch ein falsches soziales Evangelium von der diesseitigen Besserstellung der Menschen. Und da müssen wir aufpassen, denn das ist eine Irrlehre und eine böse Sache. Ich möchte einmal lesen aus dem Galaterbrief, was da der Apostel Paulus über das biblische Evangelium sagt. Wir kennen diese Dinge in Galater 1. Da wollen Sie ganz bewusst noch einmal lesen. Ab Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich es auch jetzt wiederum. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Schaut, und das Evangelium von Christus, das kennen wir, das ist im Römerbrief, im Galaterbrief deutlich ausgesprochen. Es lautet, dass alle Menschen in ihren Sünden vor Gott verloren sind, unter dem ewigen Gericht der Hölle stehen. Und dass es nur einen einzigen Ausweg, eine einzige Rettung gibt, dass Menschen von diesem Gericht begnadigt werden können. Und das ist durch das vollkommene, stellvertretende Sühnopfer des Herrn Jesus Christus am Kreuz, der dort den Zorn, das Gericht Gottes für uns getragen hat, an unserer Stelle gestorben ist, die Strafe empfangen hat, damit wir Leben und Frieden und Begnadigung und Gerechtigkeit empfangen würden, durch den Glauben an ihn. Das ist das biblische Evangelium. Nichts anderes. Und dieses Evangelium hat der Apostel Paulus von Christus selbst empfangen. Und der Herr Jesus hat durch den Apostel Paulus ganz klar verkünden lassen, jeder, der ein anderes Evangelium verkündigt als genau dieses Evangelium des Apostels Paulus, der steht unter dem Zorn und Fluch Gottes. Ganz knallhart und deutlich. Und deswegen ist es erschreckend, dass heute Leute auftreten mitten in bibeltreuen Kreisen und sagen, oh, das Evangelium ist jahrhundertelang falsch verstanden worden. Das war so einseitig. Da ging es ja nur um die ewige Errettung. Dabei will doch Gott auch, dass die Menschen im Diesseits besser leben und damit es ihnen jetzt schon besser geht und soziale Gerechtigkeit auf Erden ausgeübt wird. Und ihr Lieben, das ist ein falsches Evangelium. Das ist Irrlehre. Das steht unter dem Fluch. Das muss man ganz klar so sagen. Wisst ihr, was war denn das falsche Evangelium der Galater? Die haben ja das biblische Evangelium nicht einfach völlig beiseite gesetzt, sondern sie haben etwas dazugetan. Sie haben gesagt, ja, Christus gehört schon zu eurer Errettung dazu, aber noch mehr als das, was Paulus sagt. Ihr müsst euch auch beschneiden lassen und unter das Gesetz kommen, wenn ihr errettet werden wollt. Ja? Das war also Christus plus. Und da sagt der Apostel Paulus, wer da noch etwas dazu tut, wer zu der Gnade und dem Glauben und der ewigen Errettung noch die Beschneidung dazu tut, der verkündigt ein falsches Evangelium, der ist unter dem Fluch. Und wenn wir jetzt dieses neue Evangelium, das soziale Evangelium ansehen, das übrigens gar nicht so neu ist, kommen wir nachher noch drauf, dann sagen die Leute auch, ja, das ist ja schon recht mit der ewigen Errettung, aber schon allein das, ihr Lieben. Wisst ihr, wenn jemand wirklich bekehrt ist und wirklich gläubig ist und weiß, was es heißt, von dem Zorn Gottes auf ewig errettet zu sein, der kann niemals so reden. Das ist ja schon nett und recht, das ist ja alles gar nicht so wichtig. Ja? Das können nur die Leute, die im Grund sagen, naja, es werden ja eh alle Menschen gerettet, ja? Christus hat ja eh schon die ganze Welt versöhnt, jetzt lasst uns doch mal hier und jetzt im Diesseits ein besseres Leben erstreben. Und das ist eine Irrlehre. Noch einmal, was nutzt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Da hat der Herr Jesus die Prioritäten für uns ganz klar gemacht. Und ich möchte noch etwas lesen in Bezug auf dieses falsche Evangelium der diesseitigen Errettung. Und auch das ist ein ganz scharfes, ernstes Wort. Philipper 3, da spricht der Apostel Paulus, warnen von auch von Verführungslehrern. Vers 17 folgende. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Sie denken nach dem Irdischen. Sie streben nach dem Irdischen. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Das möchte ich euch wirklich einprägen und ans Herz legen. Ja? Diese falschen Lehren beziehen sich alle auf ein besseres Leben auf der Erde. Und diese Leute, die diese falschen Lehren verbreiten, sie sagen, ja, das, die alten Evangeliumsverkündiger haben immer gesagt, ja, wenn du dich bekehrst, dann kommst du in den Himmel. Das ist doch gar nicht so wichtig. Wir wollen doch hier auf der Erde schon besser leben. Und da müssen bei euch Alarmglocken schrillen, ihr Lieben, wenn solche Leute so etwas verkünden. Die Bibel sagt ganz klar, hier auf der Erde haben wir Leiden zu erwarten. Deswegen hat zum Beispiel der Apostel Paulus den Sklaven nicht gesagt, bemüht euch, die Sklaverei abzuschaffen. Das ist doch interessant. Ja, wenn die Gemeinde einen Auftrag hätte zur Gesellschaftstransformation, zur Veränderung der Welt, dann hätte der Apostel Paulus eine Menge soziale Kampagnen starten müssen. Glaubt nur nicht, dass die Welt damals im Römischen Reich gerechter und besser war als bei uns. Da gab es nicht nur Sklavenhaltung, da gab es noch 100 andere soziale Missstände, die viel schreiender waren als in der heutigen Welt. Lesen wir etwas davon in den Briefen des Apostels Paulus? Nein. Deswegen berufen sich die Verführungslehrer des sozialen Evangeliums immer wieder auf das Alte Testament und sagen, naja, Gott hat doch damals geboten, dass wir den Armen Gerechtigkeit widerfahren lassen. Das Erlassjahr wird dann bemüht. Und da wird verschwiegen, dass das ja alles um das Volk Gottes ging. Ja? Die ganzen Gebote Gottes über die Armen, die galten dem Volk Israel, das ein Gottesstaat war, ein Königreich Gottes mitten in der Welt. Und unter den Erlösten, unter den Gläubigen im Volk Gottes, sollte in der Tat zum Beispiel die Reichen den Armen ihre Schulden erlassen und die Armen sollten Hilfe bekommen. Das ist ja ganz selbstverständlich. Das sollte auch in der Gemeinde Jesu Christi so sein. Aber da geht es nicht um die Armen der Welt. Es geht nicht darum, dass wir daraus ableiten könnten, die Gemeinde hätte den Auftrag, die Armut in der Welt abzuschaffen. Aber genau das behaupten zum Beispiel solche Kampagnen wie die Micha-Initiative, die zum Beispiel von der Evangelischen Allianz ins Leben gerufen wurde vor einigen Jahren und die sagt, wir müssen gegen die Weltarmut kämpfen, müssen uns für gerechten Handel und Fairtrade, Kaffee und ökologisch sozial gerechte Kleidung einsetzen. Wir müssen als Christen die Welt verbessern. Und das ist ein falsches Evangelium. Das ist Verführung. Das stimmt nicht. Sie sagen zum Beispiel auch, wir müssen uns engagieren, die UNO-Millenniumsziele zu erreichen. Das heißt, das, was die antichristlichen Vereinten Nationen festgelegt haben, ein Programm zur Erreichung des Paradieses auf Erden, ganz ähnlich wie die Kommunisten es haben. Wir wollen, dass es keine Armut mehr gibt, keine Krankheit mehr gibt, ja, kein Leiden mehr gibt, dass alle Menschen gleich behandelt werden, ja, die Frauen auch gleichberechtigt sind. Lauter solche Punkte stehen da drin. Bildungschancen für jeden. Utopia. Und da sagen Christen, die sich Christen nennen, da müssen wir mitwirken und mithelfen, dass diese Weltziele global erreicht werden. Und das ist nicht biblisch. Ja? Da würde die Gemeinde ihre Kräfte in ein Projekt verschwenden, wo sie niemals damit zu Ende kommen. Denn es wird kein Ende der Weltarmut geben. Solange diese Welt existiert, wird es Ausbeutung, Unterdrückung, Armut und Bosheit geben, Leid, Mord. Ganz einfach, weil die Welt in dem Bösen ist und sich nicht zu Gott bekehrt hat. Frieden und Gerechtigkeit gibt es erst, wenn die Menschen sich bekehren und wenn Christus vom Himmel her regiert. Das ist die ganz klare Botschaft der Bibel. Und jeder, der sagt, Menschen können Frieden und Gerechtigkeit hier schon schaffen, hat im Grunde eine antichristliche Botschaft. Anstelle von Christus Frieden und Gerechtigkeit einzuwenden, das ist genau das Programm des Antichristen. Er wird einmal ein Programm aufstellen, wo es genau darum geht, Friede und Sicherheit, Gerechtigkeit und Wohlfahrt für jedermann. Das haben übrigens Hitler und Mao und Stalin alle auch gehabt. Genau das gleiche Programm. Ja? Aber eben mit Menschenkraft erfüllt. Und das ist Verführung. Das ist ein falsches Evangelium. Das bedeutet, dass die Gemeinde von ihrem Fremdlingsauftrag in der Welt abgelenkt wird, dass sie nicht mehr heilig und abgesondert lebt, sondern letztlich auch ein Stück mit der Welt verschmelzt, sich an die Welt anpasst, ihren priesterlichen, heiligen Charakter verliert, aufgeht im sozialen Engagement. Und wisst ihr, das ist ja alles uralt. Das soziale Evangelium ist über 100 Jahre alt. Es wurde in Amerika von liberal-theologischen, ungläubigen Pfarrern entwickelt. Das soziale Evangelium ist praktisch das Glaubensbekenntnis der ökumenischen Weltbewegung seit vielen Jahrzehnten und hat unter anderem dazu geführt, dass die ökumenische Bewegung lieber irgendwelche marxistischen Befreiungsbewegungen finanziell unterstützt hat, als das Evangelium verkündigen zu lassen. Die Mission wurde praktisch abgeschafft als Evangeliumsverkündigung. Dafür hat man sich in 1000 sozialpolitischen Projekten engagiert. Und hier in Deutschland gibt es ungefähr 1 Million Arbeitnehmer, die arbeiten in der Diakonie. Das heißt, sie engagieren sich sozial im christlichen Namen, um Menschen zu helfen. Das ist ja nichts Falsches. Nur, hat es die Welt verbessert? Hat es irgendetwas gebracht im Charakter der Welt? In keiner Weise. Die Welt wurde nicht christlicher durch diese Dinge. Es wurden vielleicht ein paar Probleme gelindert, aber im Grund hat eben die Diakonie überhaupt keine missionarische Kraft mehr, bis auf einzelne Ausnahmen, wo da noch echte Gläubige sind, sondern sie ist längst Teil des sozialpolitischen Betriebes der Welt geworden. Und deswegen, wir müssen hier ganz arg aufpassen, weil hier werden ganz heimlich, still und leise göttliche Botschaften verfälscht durch eine falsche Prioritätensetzung. Die Bibel sagt ganz klar, das ewige, das echte Evangelium bedeutet, dass Menschen aus Gnade durch Glauben gerettet werden vom ewigen Verderben durch das vollkommene Sühnopfer, durch das Blut Jesu Christi. Und genau diese Erlösung, die wird von diesen Verfechtern des sozialen Evangeliums bestritten und heruntergespielt und letztlich verfälscht. Ja, sie glauben gar nicht an die Erlösung durch das Blut. Das sind ja dann auch diese modernen Theologen, auch in der Emerging Church, in der emergenten Bewegung, in den missionalen Bewegungen, die im Grund sagen, ja, das Sühneopfer Christi, das war ein Akt der Solidarität und eine politische Demonstration, aber nicht ein stellvertretendes Opfer, wo Christus den Zorn Gottes für uns getragen hätte. Das wird verfälscht. Es wird verschwiegen. Und ihr Lieben, wenn diese Dinge verschwiegen werden und verfälscht werden, dann wird das Fundament der Gemeinde und des Evangeliums angetastet und umgestürzt. Da geht es nicht um irgendwelche Meinungsdiskussionsfragen, sondern da geht es um Himmel und Hölle, um alles oder nichts, ihr Lieben. Und deswegen, wir müssen aufpassen, diese Dinge kommen letztlich aus dem ökumenischen Weltrat der Kirchen immer stärker in die Evangelikalen hinein. In der Evangelischen Allianz haben auch schon führende Missionsgesellschaften solche missionalen und sozialpolitischen Stellungnahmen abgegeben. Die Lausanner Bewegung hat spätestens seit 1974 diese falsche Lehre aufgestellt, dass sozialpolitisches Engagement gleichwertig und gleichgewichtig behandelt werden müsste mit der Evangeliumsverkündigung. Und seither ist es immer schlimmer geworden. Auch führende Evangelikale haben festgestellt, Konservative, dass eben die Missionslehren des ökumenischen Weltrates immer mehr zu den Missionslehren der Evangelikalen werden. Und das, was eben dramatisch ist, auch innerhalb der Brüderbewegung gibt es ja einen Flügel, der sehr stark offen ist für die Evangelikalen. Und deswegen werden diese Dinge, diese falschen Lehren, auch in konservativen Gemeinden außerhalb der Allianz immer mehr verbreitet. Von Jugendmitarbeitern, von gewissen Bibelschulen, von gewissen Kräften werden diese falschen Lehren des sozialen Evangeliums heute ausgebreitet. Man sagt, das ist der neue Weg, wie wir relevant sind, wie wir die Menschen erreichen, wie wir die Welt verbessern können. Und das hört sich doch verführerisch an. Also ich weiß von mir, als ich jung war, ich wollte unbedingt die Welt verbessern. Ja, das ist gerade auch ein Appell an junge Menschen. Das ist verständlich, dass sie sagen, ja, wir wollen doch, dass diese Welt besser wird, dass da was von der Ungerechtigkeit weggenommen wird. Und es ist, wir müssen uns einfach von der Bibel her klar machen, das wird niemals gehen. Das ist nicht unser Auftrag. Diese Welt wird zum Bösen fortschreiten. Wir sind gerufen, gute Taten zu tun, in unserem persönlichen Umfeld ein Zeugnis für den Herrn Jesus zu sein, Menschen in Not zu helfen. Ja, selbstverständlich, auch in der Mission. Aber dort, wo man sagt, wir haben einen sozialpolitischen Auftrag, wir müssen die Gesellschaft transformieren, wir müssen die Welt verändern, dort wird eine Irrlehre verbreitet. Das lehrt die Bibel nicht. Sondern wir sollen Menschen durch das ewige Evangelium von der Gnade aus der Welt herausrufen und sie in der abgesonderten Gemeinde der Heiligen sammeln. Und all das wird von diesen modernen Lehren geleugnet. Die Gemeinde wird verweltlicht, die Heiligung wird vernachlässigt, im Gegenteil, Pop- und Rockmusik, Pantomime, Theater, alle die Dinge, Hip-Hop-Disco, ja, da ist ja die charismatische Bewegung ein Vorreiter, aber das wird auch in der evangelikalen Jugendarbeit praktiziert und immer mehr kommt es auch in bibeltreue Kreise rein. Das ist Irreführung, ihr Lieben. Das ist ein Irrweg. Das ist eine ganz große geistliche Gefahr, dass der auch Menschen vom biblischen Weg weggelenkt werden, zu einem falschen Evangelium hin, das nicht die Kraft hat zu erretten. Natürlich sagen diese Leute, diese Verführer, ja, wir glauben schon auch noch an die ewige Errettung, ist schon alles recht und gut mit der Erlösung, nur das andere ist so wichtig. Aber genau das ist schon eine Irrlehre, genau das ist schon Verführung. Ja. In dem Moment, wo ich zeitliche Dinge genauso wichtig nehme oder wichtiger als die ewige Errettung, habe ich im Grunde die ewige Errettung verleugnet und überhaupt nicht verstanden, was ewige Errettung bedeutet. Ja. Wenn jemand wirklich weiß um die Realität der Hölle, wie kann er meinen, dass ein paar Cent mehr Lohn oder ein paar hundert Euro mehr Geld irgendein Gewicht haben angesichts der Ewigkeit getrennt von Gott unter dem Zorngericht Gottes? Ja? Wie kann man meinen, dass die Gemeinde etwas von ihren Kräften wirklich abziehen dürfte, um den Menschen irgendwelche flüchtigen zeitlichen Verbesserungen zu bieten, wenn das bedeutet, dass sie eben Kräfte abzieht von der Verkündigung des Evangeliums, das in Ewigkeit von der Verdammnis erretten kann. Das ist ein völliger Irrweg, muss ich leider so klar und deutlich sagen. Ja? Und da müssen wir wachsam sein. Wie gesagt, diese Dinge sickern ein. Diese Dinge werden vor allen Dingen jungen Leuten propagiert, die unzufrieden sind. Und man schürt auch diese Unzufriedenen, ja, diese alten, festgefahrenen Gemeinden, die erreichen sowieso niemand mehr. Wir haben die Chance, mit einem ganz neuen Ansatz die Welt zu verbessern und alles besser zu machen als die Alten. Es gibt viele junge Christen, die springen auf so eine Botschaft an, ja, und merken gar nicht, dass da im Versteckten ihr Hochmut gekitzelt wird und eine Selbstüberschätzung auch mit drin ist, die ganz, ganz gefährlich ist. Ja. Es ist gar kein Problem, junge Menschen in Aktivismus zu verwickeln. Ja. Man muss nur ein paar zündende Parolen haben, so ein paar Einpeitscher, so ein paar Vormacher, die das so schön darstellen. Dann kann man die Leute engagieren und die Kraft und Zeit da rausholen. Und dann sagt man, ja, heute können wir nicht mehr evangelisieren wie früher. Das bringt es gar nicht. Ihr Lieben, es ist ganz klar, der Boden für das echte Evangelium wird steiniger. Es bekehren sich weniger Menschen. Ja? Es wird schwieriger, das Evangelium von der ewigen Errettung heute den Menschen nahezubringen. Aber deswegen ist dieses Evangelium nicht veraltet und falsch. Und es ist immer noch unsere Pflicht, Zeugen zu sein für dieses Evangelium von Christus, das Evangelium von Paulus, das er verkündigt hat. Und da geht es nur um die ewige Errettung. Da geht es nicht um weltliche Verbesserungen, um die Veränderung der Welt, sondern da geht es darum, dass diese Welt dem Tod und dem Untergang geweiht ist, hoffnungslos verdorben, unreformierbar, böse, aber dass es einen Weg gibt, wie Menschen aus dieser Welt herausgerettet werden können. Hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Aus Gnade gerettet durch den Glauben. Und diese Botschaft weiter zu bezeugen, das ist nach wie vor Gottes Auftrag. Gott hat seinen Auftrag nicht geändert, bloß weil falsche Lehrer hier neue Winde und neue Lehren hineinbringen. Sondern dieser Auftrag zum Zeugen Jesu Christi zu sein, Zeugen des Evangeliums von der Gnade. Das ist auch weiterhin unser Auftrag. Und da möchte ich uns ermutigen, dass wir diese falschen Lehren klar und deutlich zurückweisen, dass wir klar und deutlich weiter diese Botschaft verkündigen. Und auch wenn weniger Menschen sich bekehren, Gott wird immer noch Menschen zu sich ziehen, bis die Vollzahl der Heiden vollendet ist, bis die Gemeinde entrückt wird. Und wir in der Herrlichkeit sind. Unser Teil ist nicht auf der Erde. Wir haben hier kein Erbteil. Vielleicht sind wir morgen schon oder in wenigen Wochen in der himmlischen Herrlichkeit. Und deswegen, wer dieses falsche Evangelium verkündigt, der leugnet auch die Wiederkunft Jesu Christi. Das ist ganz klar. Ja? Der sagt, wir haben eine lange evolutionäre Zukunft auf der Erde vor uns. Und die Bibel sagt, unser Bürgertum ist den Himmel. In den Himmeln, von woher wir den Herrn Jesus Christus erwarten. Erwarten wir ihn? Sehen wir diese biblische Wahrheit noch? Richten wir unser Leben daraus aus, die Zeit auszukaufen, das Evangelium zu verkündigen, bis der Herr Jesus wiederkommt? Das ist unser Auftrag. Und da liegt auch der Segen Gottes darauf. Und dazu möge der Herr uns viel Gnade schenken. Amen. Ich möchte doch zum Abschluss mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir preisen dich von ganzem Herzen. Wir danken dir dafür, dass du, der herrliche Sohn Gottes, dass du auf die Erde kamst und Mensch wurdest, dass du am Kreuz dich geopfert hast, weil du uns aus der ewigen Verdammnis und Verlorenheit erlösen wolltest. Weil es dein Verlangen war, dass Menschen aus dem Gericht der Hölle entrinnen, dass Menschen in die himmlische Herrlichkeit kommen, dass Menschen in der Ewigkeit Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Und solche dürfen wir sein aus Gnade. Herr Jesus, und möchtest doch du uns auch Gnade schenken, dass wir diese wunderbare Rettungsbotschaft, die uns selber Rettung und Leben gegeben hat, unverfälscht bewahren, auch in einer Zeit, wo alle möglichen falschen Evangelien verkündigt und uns angeboten werden. Herr Jesus, dass wir auch wirklich diesen Auftrag sehen, den du selber gegeben hast durch deine Apostel, dass wir Zeugen für diese Botschaft der Gnade sind. Zeugen, die wirklich auch deutlich machen, dass du das Lamm Gottes bist, der Gekreuzigte, der für uns gestorben ist, der Vergebung der Sünden und ewiges Heil erworben hat für jeden, der an dich glaubt. Lass uns diese Botschaft weitertragen und schenke Bewahrung gerade auch unter den jungen Christen, dass sie nicht falschen Botschaften, nicht diesem verderblichen sozialen Evangelium anhängen, das letztlich aus dem Unglauben geboren ist und der Bibelkritik und des deinem Wort widerspricht. Hilf, Herr, dass da noch viele aufwachen und dass wir wirklich festhalten an dieser wunderbaren Rettungsbotschaft. Herr, du möchtest, dass wir sie bezeugen, bis du kommst, um uns zu dir zu holen. Und lass das wirklich unsere lebendige Hoffnung sein, dass wir darauf ausgerichtet sind, dass wir diese Wahrheit nicht vernachlässigen, sondern sie uns lebendig im Herzen ist. Herr, wir bitten dich, dass du uns segnest durch dein Wort. Amen.